DW Menschen und Märkte.
Moskau erweckt Importstopp für Westautos, aber der Markt schwächelt schon lange. Sanktionen und Rekordernten. Der Deutsche Bauernverband zieht eine erste Erntebilanz. Und 10 Jahre Google an der Börse. Eine gemischte Bilanz. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast der DW. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Rolf Wenkel. Russland droht mit Sanktionen gegen westliche Autohersteller. Die russische Regierung erwäge, die Einfuhr westlicher Fahrzeuge teilweise oder vollständig zu stoppen, berichtet die Moskauer Zeitung Wedomosti. Noch ist es nicht so weit, aber der Sprecher des russischen Präsidenten sagte, es würden verschiedene Optionen vorbereitet. Das Ausmaß der Sanktionen hänge von den Schritten des Westens ab. Der russische Automarkt ist zwar stark gewachsen und heute ähnlich groß wie der deutsche, aber wie hart würde ein Einfuhrverbot deutsche Autohersteller und Zulieferer tatsächlich treffen? Und könnte das China-Geschäft eine eventuelle Lücke noch ausgleichen? Peter Kochanski hat die Antworten.
Wer als deutscher Tourist über die Haupteinkaufsstraße in St. Petersburg den Newski-Prospekt schlendert, sieht im Straßenverkehr vertraute Automarken aus Japan, Südkorea und vor allem aus Deutschland. Deutsche Marken gelten in Russland als Prestigeträger. Fragt sich, wie lange noch? Denn die russische Regierung erwägt, einen Importstopp auch gegen deutsche Autos zu verhängen. Käme es dazu, wäre dies für die deutschen Autoproduzenten zwar kein Weltuntergang, aber es wäre für sie ärgerlich, meint Erik Heimann. Erik Heimann ist Autoexperte bei der Deutschen Bank.
Im Jahr 2013 war Russland der fünftwichtigste Absatzmarkt wertmäßig für Exporte der deutschen Automobilindustrie inklusive der Zulieferer. Schon im bisherigen Jahresverlauf sind die Exporte der deutschen Automobilindustrie nach Russland um ungefähr ein Fünftel eingebrochen, wertmäßig, also nicht gemessen an den Stückzahlen, sondern in wertmäßigen Exporten.
Wichtiger als Russland sind für deutsche Autoproduzenten Kunden in Westeuropa, den USA und vor allem in China. Und genau in diesen Regionen läuft das Geschäft in diesem Jahr recht gut, weiß Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler.
Europa scheint mindestens so gut zu laufen wie erwartet, auch wenn sich das alles nicht nach viel Wachstum anhört, aber gemessen an den Erwartungen läuft es eher ein Tick besser. USA gilt, würde ich sagen, dasselbe. Vielleicht kann man auch sagen, es liegt im Rahmen der Erwartungen. Und China läuft bisher besser als erwartet, sodass dort die Ergebnisse allesamt eigentlich eher ein Tick besser als erwartet waren. Was eben auch daran liegt, dass die meisten Regionen im Moment gut laufen.
Eigentlich könnten VW, BMW und Mercedes einem möglichen Importstopp nach Russland also recht gelassen entgegensehen, wären da nicht die vielversprechenden Aussichten, die Russland deutschen Autoproduzenten bislang geboten hat. Russland galt und gilt auch noch nach Ansicht von Erik Heimann als sehr vielversprechender Markt.
Russland hat schon das Potenzial, der größte Automobilmarkt in Europa zu werden. Insofern sind die Investitionen, die dort getätigt werden, auch auf die lange Frist ausgelegt. Insofern wären Sanktionen, Importsanktionen oder Importbeschränkungen Russlands gegenüber der deutschen Automobilindustrie schon eine nennenswerte Beeinträchtigung des Geschäfts.
Stark in Russland investiert haben der Wolfsburger Autobauer VW und sein Stuttgarter Konkurrent Daimler. Ob ihre Werke in Russland bei einem etwaigen Importstopp von Vorteil wären, lässt sich nach Ansicht von Autoexperte Erik Heimann derzeit kaum beurteilen.
Der Deutsche Bauernverband hat heute eine erste Erntebilanz gezogen. Und man kann sicher sein, dass die Landwirte immer ein Haar in der Suppe finden. Man denke nur an den bislang gänzlich verregneten August. Nun aber kommt erschwerend hinzu, dass Kreml-Chef Wladimir Putin seinem Volk keine Lebensmittel mehr aus der Europäischen Union und den USA gönnt. Diese für den Export gedachten Mengen bleiben jetzt auf den europäischen Märkten und verderben dort die Preise, so die Befürchtung. Carsten Zumack berichtet.
Früh wie selten zuvor hatte die Ernte in diesem Jahr begonnen. Und eigentlich sollte das Getreide jetzt bereits im Trockenen sein. Doch die Wetterkapriolen der vergangenen Wochen haben das vielerorts verhindert. Vor allem in Ostdeutschland steht teilweise noch ein Drittel des Weizens auf den Feldern. Als einen richtigen Kampf bezeichnet Bauernpräsident Joachim Ruckwied die diesjährige Ernte.
Nichtsdestotrotz kann ich Ihnen mitteilen, dass wir eine überdurchschnittliche Ernte einfahren können. Rund 5% über dem Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass rund 50 Millionen Tonnen Getreide geerntet werden in diesem Jahr.
Zu verdanken ist das unter anderem dem milden Winter. Allerdings war der Frühling mancherorts gleichzeitig viel zu trocken. So gab es deutliche regionale Unterschiede. Während manche Betriebe Spitzenernten einfuhren, verbuchten Landwirte in Süd- und Westdeutschland hingegen mitunter heftige Einbußen. Und das bei Getreidepreisen, die innerhalb eines Jahres teilweise um mehr als 25% eingebrochen sind, wie Bauernverbandsfunktionär Wolfgang Vogel beklagt.
Das ist ein Problem, vor dem die deutschen Landwirte derzeit stehen. Hängt alles mit da zusammen, dass nicht nur Deutschland eine hervorragende Ernte einbringt, sondern wir weltweit einen Aufbau der Bestände zu verzeichnen haben.
Denn gemacht werden die Getreidepreise auf dem Weltmarkt. Da ist es egal, wie die Ernte vor Ort ausfällt. Das schmälert die Gewinne der deutschen Bauern. Verbraucher haben davon allerdings nichts, sagt Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Bei Verarbeitungsprodukten aufgrund des geringen Anteils der landwirtschaftlichen Rohware dürfte die Preissenkung keine Auswirkungen haben. Brot beispielsweise oder andere Produkte. Ja. Bei Produkten, wo wir einen geringen Verarbeitungsgrad haben, wie beispielsweise bei Kartoffeln, schlägt das natürlich voll auf die Lebensmittelpreise durch.
Hier habe sich der Preis innerhalb eines Jahres etwa halbiert, so Ruckwied. Mit großer Sorge betrachtet der Bauernpräsident das russische Einfuhrverbot für westliche Agrarerzeugnisse. Zwar spielt Russland als Exportmarkt für die Landwirte hierzulande nur eine geringe Rolle, doch anderen EU-Ländern bricht damit ein wichtiger Markt weg. Das dürfte auch in Deutschland nicht folgenlos bleiben.
Natürlich gibt es Marktverschiebungen, beispielsweise bei Äpfeln. Die polnischen Äpfel werden dann verstärkt auf den EU-Markt drängen. Und auch im Bereich von Gemüse, es geht niederländisches Gemüse nach Russland, wird hier natürlich auch ein neuer Absatzweg zu finden sein, sodass indirekt durchaus Wirkungen auf den deutschen Markt erfolgen können.
Das russische Agrarembargo werde den Marktdruck innerhalb der EU verstärken, so die Prognose des Deutschen Bauernverbandes.
Niemand weiß so richtig, wie es mit der angeschlagenen Kaufhauskette Karstadt weitergeht. Eine für diesen Donnerstag vorgesehene Sitzung des Aufsichtsrates ist erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Dort sollte ein Sanierungskonzept beraten werden, das jetzt obsolet geworden ist. Denn der neue Eigner der Warenhauskette, der Österreicher René Benko, will alle Filialen auf den Prüfstand stellen. Nicht nur die Mitarbeiter, auch viele Bürgermeister zittern. Sie haben Angst vor verfallenden Bauruinen mitten in der City. Die Stadt Herne in Nordrhein-Westfalen kann ein Lied davon singen. Seit 5 Jahren steht das ehemalige Karstadthaus bereits leer. Olaf Biernat berichtet.
Mitten in der Fußgängerzone der Stadt Herne im Ruhrgebiet. Ein riesiger Betonklotz gammelt vor sich hin. Die großen Schaufensterflächen im Erdgeschoss sind verdunkelt und teilweise mit Graffiti beschmiert. Seit mehr als 5 Jahren steht der ehemalige Dreh- und Angelpunkt der City leer. Der Chef der Herner Wirtschaftsförderung, Joachim Grollmann, hat bei diesem Anblick Bauchschmerzen.
Wir haben da einen Schandfleck mitten in der Innenstadt stehen. Man muss das mal schlicht und ergreifend so sagen. Das heißt, das leerstehende Karstadthaus ist eins der Probleme. Das andere ist, wir haben da etliche 1000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche, die ungenutzt herumstehen und für die sich auch niemand findet.
Zwar versucht die Stadt Herne, die Fußgängerzone zu verschönern, verlegt derzeit ein neues Pflaster und hat Bäume zu einer kleinen Allee angepflanzt. Doch hochwertige Geschäfte sucht man vergeblich. Ein-Euro-Shops, Bäckereien und Modediscounter reihen sich aneinander. Kundin Waltraud Mühl wohnt seit Jahrzehnten in Herne, einer Stadt mit hoher Arbeitslosigkeit und wenig Kaufkraft. Sie bringt es auf den Punkt.
Hat extrem gelitten darunter, dass unser Karstadt-Geschäft jetzt weg ist. Und jetzt haben wir ja sogar keine großen Geschäfte mehr. Ich würde auch ganz gerne hier aus Herne rausziehen, weil halt hier immer mehr Geschäfte schließen. Und dann kommen immer nur diese komischen kleinen Geschäfte, 1-Euro-Jobs und so.
Auch in anderen Städten geht jetzt die Angst um, dass Karstadt-Warenhäuser zu Bauruinen werden könnten. Bis zu 20 Filialen droht deutschlandweit das aus, ist aus der Konzernzentrale in Essen zu hören. Insgesamt hat Karstadt mehr als 80 Warenhäuser. Vor allem Filialen in kleinen oder mittelgroßen Städten mit wenig Kaufkraft stehen auf der Kippe, wie etwa Bayreuth, Mönchengladbach, Siegen oder Bottrop. Der erste Bürgermeister von Bottrop, Klaus Strehl, macht sich bereits Sorgen.
Das wäre für die Gesamtstadt Bottrop von ausgesprochen negativer Bedeutung. Ein zentraler Frequenzbringer in der Innenstadt würde entfallen. Die Stadt würde gewissermaßen entleert. Ich kann mir auch überhaupt keine Ersatzlösung für einen solchen Weggang von Karstadt vorstellen.
In Bottrop ist das Karstadthaus wie in vielen anderen Fußgängerzonen auch der zentrale Anlaufpunkt. Zahlreiche kleinere Einzelhändler profitieren vom großen Warenhaus nebenan, auch sie machen sich Sorgen. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Essen-Rüttenscheid. Jahrzehntelang prägte das Warenhaus in dem belebten Stadtteil das Bild. 2008 hat Karstadt den Standort aufgegeben. Der Immobilienunternehmer Eckhard Brockhoff kaufte das Gebäude und baute es um. Heute sind zahlreiche Einzelhändler, Anwaltskanzleien und Gastronomien in dem Haus.
Also man kann sicherlich so ein Objekt wie dieses hier nicht aus jedem Karstadt-Objekt machen, aber das zeigt mal, was man machen kann. Denn das ist ja heute zum Mittelpunkt dieses Stadtteils Rüttenscheid wieder geworden. Da sind wir stolz drauf.
Dieses Konzept könnte auch der neue Karstadt-Eigentümer René Benko an einigen Standorten umsetzen. In Herne aber ist der Zug schon lange abgefahren. Die Stadt hofft, dass die Bauruine im Oktober bei einer Zwangsversteigerung endlich an einen Investor geht. Die konkrete Vision, was dort entstehen könnte, fehlt aber trotzdem noch. Ein Problem, das auch vielen anderen Städten in Deutschland droht.
Vor 10 Jahren ist Google an die Börse gegangen. Inzwischen ist aus der 1998 von den Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin gegründeten Firma einer der mächtigsten Online-Konzerne der Welt geworden. Die Suchmaschine ist längst nur ein Teil des Geschäfts. Google ist der weltgrößte Werbevermarkter im Netz, bietet E-Mail, ein Betriebssystem für Smartphones, verkauft digitale Filme, Bücher und Musik, betreibt einen Kartendienst, ein soziales Netzwerk, produziert eigene Hardware, etwa intelligente Heizungsregler über die zugekaufte Firma Nest Labs und arbeitet an futuristischen Produkten wie der Datenbrille Google Glass oder selbststeuernden Autos. Google wächst immer weiter, obwohl Kritiker längst vor der Markt- und Informationsmacht des Konzerns warnen. Wolfgang Stuflesser mit einer Bilanz.
Es war einer der größten Börsengänge einer Online-Firma seit dem Platzen der großen Internetblase im Jahr 2000. Und doch ein Fiasko. Gegen die üblichen Regeln des Finanzmarkts hatten sich die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, damals Anfang 30, mit ihrem Plan durchgesetzt, den Einstiegskurs nicht durch eine Investmentbank in Hinterzimmergesprächen mit Investoren aushandeln zu lassen, sondern eine computergestützte Auktion durchzuführen. Das war wohl schon damals der Google-typische Glaube an die Unfehlbarkeit der Maschine.
Shares of Google, the company that makes the world's most popular internet search engine, went on sale to great fanfare today. The shares were offered at $85 each and closed.
Doch schon am ersten Tag stieg der Kurs von 85 auf $100. Gut für die Investoren, schlecht für Google. Zeigte das doch, die Firma hätte auch einen höheren Einstiegskurs verlangen können. Die Top-Googler Page und Brin ließen sich davon aber nicht beirren. Sie arbeiteten weiter an ihrer Vision, das Wissen der Welt zu organisieren. Unzählige Angebote und Produkte gehören heute zu Google. Der E-Mail-Dienst Google Mail, die Navigationssoftware Google Maps, selbststeuernde Autos und über die zugekaufte Firma Nest Labs sogar ein intelligenter Heizungsregler und ein Rauchmelder.
Heads up, there's smoke in the dining room.
Wandelt sich Google also zum Hausgerätehersteller? Nein, sagt der Google-Beobachter und Medienexperte Jeff Jarvis in der Online-Sendung This Week in Google. Googles Geschäftsmodell basiere auf Daten, auf Signal.
Google ist in the signal business. And this is a signal to serve you better.
Google sei längst keine Suchmaschinenfirma mehr, sagt Frank Gillette von Forrester Research.
You can't really think of Google as a search engine company anymore. They're really trying to organize the world's information.
Unternehmensziel ist es, die Informationen der Welt zu organisieren. Und da wird das sogenannte Internet der Dinge immer wichtiger. Autos von Audi navigieren inzwischen mit Google Maps ans Ziel. Googles Datenbrille Glass blendet SMS-Nachrichten ins Sichtfeld des Benutzers ein. Eine neue Kontaktlinse, ebenfalls aus dem Hause Google, soll den Blutzucker ihres Trägers messen. Und alle zusammen senden am Ende womöglich Informationen ins große Google-Datennetz. Schon vor 2 Jahren hat Google seine Datenschutzrichtlinien so geändert, dass die verschiedenen Dienste ihre Daten miteinander austauschen können. Doch alle Kritik von Datenschützern prallt an Google offensichtlich ab.
There's many many, many exciting and important things you could do that you just can't do because they're illegal or they're not allowed by regulation.
Google-Mitgründer Larry Page sagte auf einer Programmiererkonferenz im vorigen Jahr, es gebe so viele spannende Dinge zu tun, die man einfach nicht tun könne, weil sie illegal oder durch Regulierungen nicht erlaubt seien. Diese Haltung ist charakteristisch für Google, die Begeisterung für das, was technisch möglich ist, ohne die nötige Sensibilität, wie das auf Leute wirkt, die außerhalb der Technikblase des Silicon Valley leben. Und so arbeitet Google weiter an Ballons, die das Internet in entlegene Weltregionen bringen sollen, oder kauft Windenergiefirmen auf. Google verbraucht für seine Rechenzentren viel Strom und sucht natürlich nach Wegen, die Kosten niedrig zu halten. Rick Needham ist Direktor für Energie und Nachhaltigkeit bei Google.
You know, we do things that a lot of people would say, why do they do that? You know, self-driving cars, renewable energy investments.
Wir tun eine Menge Dinge, bei denen die Leute fragen, warum machen die das? Selbststeuernde Autos, Investitionen in erneuerbare Energien. Aber in der Vergangenheit war zum Beispiel YouTube auch so etwas. Auch da sagten die Leute, warum macht ihr das? Das ist doch nicht euer Kerngeschäft. Wir arbeiten zum Glück in einer Firma, die nicht fragt, warum machen wir das, sondern warum nicht?
We're lucky to work at a company, instead of asking why would we do it, they ask why not.
Im Moment kann Google wohl nur eins gefährlich werden, Google selbst, wenn die US-Regierung ein Monopol wittert und den Konzern aufspaltet. Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Fragt sich, ob die EU überhaupt einen Zugriff hat. Urteile wie zuletzt das Recht auf Vergessen wurden von Experten eher kritisch gesehen und zeigten das geringe technische Verständnis mancher Richter und Gesetzgeber. Dass ein Konzern wie Google sich an Recht und Gesetz halten muss, ist klar. Doch 10 Jahre nach dem Börsengang scheint Google so vielfältig in den Informationsalltag seiner Kunden hineingewachsen, dass jede Einschränkung von Kunden wohl negativ empfunden würde, nach dem Motto, aber dieser oder jener Google-Dienst ist doch so praktisch. Anders gesagt, Google macht sich zunehmend im Netz unverzichtbar. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wofür das Internet einmal gedacht war.
10 Jahre Google an der Börse, 16 Jahre, um sich über die Datenkrake aufzuregen, um sie dann doch wieder zu konsultieren, die Google-Suchmaschine. Das war's in unserem Podcast am Dienstag. In der Technik war Jan Eisenberg, am Mikrofon war Rolf Henkel. Sie hören von uns.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.